Cool. Ja, guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ein bekennender Christ und ein hyperschlauer Harvard-Student und ein kleiner Junge sitzen an Bord einer kleinen Sportmaschine, also in einem Sportflugzeug. Der Christ beschäftigt sich seit einigen Wochen, wie auch wir, mit dem Jakobusbrief und fragt sich in der letzten Zeit, was Weisheit ist. Er studierte und suchte, las Bücher, fragte Menschen, fragte Gott, betete darum. Aber irgendwie wusste er sich noch keinen Rat, was wirkliche Weisheit ist. Er konnte es nicht fassen. Der hyperschlaue Harvard-Student saß dort neben ihm, sehr hochnäsig, sich ein bisschen mit ihm unterhalten, und der Christ hat herausgefunden, dass er die schwersten Mathematikaufgaben innerhalb von Sekunden im Kopf lösen konnte. Der Christ fragte sich, ist das Weisheit? Plötzlich begann das Flugzeug zu wackeln, es kamen sehr alarmierende Töne aus den Bordlautsprechern und dann hörte man auch schon den Piloten sprechen, dass er die Maschine nicht mehr halten könne, dass er sie nicht sicher zu Boden bringen könne. Jeder soll den Fallschirm unter seinen Sitz nehmen und den auf seinen Rücken spannen, und dann bekommt man eine kurze Einweisung von einem Crewmitglied und dann müsste jeder abspringen. Auf einmal schrie dieser Harvard-Student auf und sagte, bei mir ist kein Fallschirm, und alle anderen sind schon in Richtung Ausgang gegangen, und eines der Crewmitglieder hat schon die Tür geöffnet, hat kurz erklärt, was sie machen müssen, wo sie ziehen müssen und so und wie das ungefähr geht. Ist jetzt ja ein Notfall. Und der Harvard-Student, der sagte, ich bin hier der klügste Mann an Bord. Ich bin hier der Allerschlauste und wahrscheinlich auch einer der schlauesten Menschen auf dieser Welt. Ich muss überleben. Und so schnappte sich dieser hyperschlaue Student den Fallschirm des kleinen Jungen und sprang einfach raus. Erschrocken haben die Beistehenden dieses Geschehen beobachtet. Was nun? Unser Christ ist ein sehr demütiger Christ. Er ging zu dem kleinen Jungen hin, sagte, du kannst meinen Fallschirm haben. Ich weiß, dass ich gerettet bin, dass ich in den Himmel komme. Da entgegnete der Junge, du lieber Mann, das ist nicht nötig. Unser ach so oberkluger Student hat sich gerade meine Schultasche gegriffen. So lustig sich das anhört, so makaber das vielleicht jetzt ist, dass der Student da abstürzt, so wichtig ist es, das zu verstehen und auch anzuwenden, was wir heute lernen werden. Der Christ hat kurz nachdem begriffen, was wirkliche Weisheit ist. Es ist, ich lese das vor, die Fähigkeit, sich im Leben mit seinen Schwierigkeiten und Aufgaben auszukennen und in jeder Lage das Richtige bzw. das Gottgewollte zu tun. Der Student war nicht weise, obwohl er sehr klug zu sein schien. Also lasst uns schon mal aufschlagen, Jakobus 3. Da geht es nämlich heute um genau dieses Thema, was auch dieser Christ gelesen hat. Es geht um Weisheit. Okay, wir lesen gleich ab Vers 13 bis Vers 18, also Jakobus 3, die Verse 13 bis Vers 18. Da schreibt Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche und teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns wirklich Weisheit schenkst, dass wir ja, das begreifen, was wir verstehen und es dann wirklich auf unser Leben anwenden können, Herr. Dass wir wirklich lernen können von dir und dass wir ja, erstaunt sind, was du uns wirklich geben möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich unser Herzen dafür aufschließt, dass wir das darin bewahren können, Herr. Amen. Das Thema heute ist die lebensverändernde Weisheit. Denn, ich habe ja gerade schon gesagt, was auch der Chris rausgefunden hat, es hat was mit Praxis zu tun. Deswegen die lebensverändernde Weisheit. Ich habe drei Punkte über diesen Text. Zunächst weise sein, lebe den guten Wandel. Zweitens unweise sein, vermeide den falschen Lebenswandel. Und drittens wiederum weise sein, strebe nach der Weisheit von Gott. Unser Jakobus, den wir uns ja auch schon seit einigen Wochen beschäftigen, fängt mit dieser Frage an. Wer ist weise und verständig unter euch? Also in den nächsten Versen geht es um dieses Thema Weisheit. Und biblisch gesehen ist Weisheit eigentlich in zwei Bereiche geteilt. Einmal die Weisheit von oben, wie wir es hier gesehen haben, und die Weisheit nicht von oben. Also die Weisheit von Gott und die Weisheit nicht von Gott oder nach Menschenweise, wie es an anderer Stelle heißt. Und das ist jetzt der erste Punkt, weise sein, lebe den guten Wandel. Ja, das ist hier diese Frage, mit der Jakobus einsteigt. Wer ist denn weise? Wer ist klug? Wer ist verständig? Und weise bezeichnet ursprünglich jemanden, der seinen Kurs durch die Beobachtung der Himmelskörper bestimmen kann. Ja, es geht also um Beobachtung und daraus resultierende praktische Folgen. Wenn man sich das einem Seemann vorstellt, der die Sterne beobachtet, früher, heute können das, glaube ich, auch noch die Seemänner, ich weiß es nicht genau, früher beobachtet und sie wussten dann genau, was sie zu tun hatten, wohin sie fahren sollten. Anhand der Sterne, anhand der Himmelskörper konnten sie sehen, wo es hingeht und das wurde dann gemacht. Und somit hat die Weisheit, weise sein, nicht nur etwas Theoretisches, sondern wirklich was ganz Praktisches. Die Bibel fordert uns zum Beispiel auch oft auf, weise zu wandeln. Weise sein in Bezug auf die göttlichen Wahrheiten. Dass ich sie begreife, dass ich sie in mich aufnehme, aber dann eben sie auch praktisch anwende. Weisheit ist also kurz gesagt die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und anderen Rat zu erteilen. Ich lerne etwas von Gott und setze das in die Tat um. Das Wissen, was man sich aneignet, das ist wichtig, in die Praxis umzusetzen. Und dann schreibt Jakobus ja hier noch, wer ist denn verständig unter euch? Oder in anderer Übersetzung heißt es, wer ist denn klug unter euch? Klug ist derjenige, der noch geistige Wachheit mitbringt, der denkerische Schärfe mitbringt. Aber wichtig auch hier, das darf nicht theoretisch bleiben, sondern muss auch praktisch werden. Das heißt, wenn ich ein guter Denker bin und sehe, wenn diese Schraube jetzt weiter irgendwie sich da löst, dann wird ein Unglück passieren. Aber wenn ich nichts tue, dann bringt das gar nichts, dass ich das weiß, wenn das Unglück passiert. Und wenn ich das weiß, und dann weiß ich auch, was zu tun ist, dann handle ich und drehe die Schraube vielleicht fester. Einfach als kleines Beispiel, dass es wichtig ist, das, was wir, ja, dass wir das sehen, dass wir darüber nachdenken, aber das auch in die Praxis umsetzen. Und so stellt Jakobus diese Frage, wer ist das denn nun? Wer besitzt diese Kunst, dass er sein Leben so meistern kann? Und es ist derjenige weise und klug, so schreibt er in Vers 13, der aus dem guten Wandel seine Werke im Sanftmut der Weisheit zeigt. Völlig praktisch. Es geht hier um den guten Wandel. Und wir können festhalten, dass Weisheit an den Taten gemessen wird. Sie erkennt man nicht am Intelligenzquotienten, daran, dass jemand eine gewisse Redekunst hat, auch nicht darin, dass jemand Gedankentiefe besitzt, sondern es geht um weises Handeln. Das, was man weiß, im Leben anzuwenden, das ist Weisheit. Und ähnlich wie Jakobus schreibt es eigentlich auch Paulus, der auch eben dazu aufruft. Und das können wir gemeinsam lesen, Epheser 5, Vers 15. wenn wir sehen, dass es auch um die Praxis geht. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 15 eben auch darüber. Seht nun zu, wie ihr wandelt, nicht wie Unweise, sondern wie Weise. Das ist ein ganz, ganz kurzer Satz, aber eine ganz direkte Aufforderung an uns. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Eine direkte Aufforderung an die Christen, den Wandel zu überprüfen. Wie soll unser Wandel sein? Weise, nicht Unweise. Die Weisheit soll in einem guten Lebenswandel zum Ausdruck kommen. Und so bleibt für uns in Vers 13 die Frage, wie soll das geschehen, noch offen? Und da gibt Jakobus auch die Antwort, das soll in Sanftmut geschehen. Der Mensch, der weise ist, soll die Werke zeigen, die er auch in Sanftmut tut. Sanftmut, was ist Sanftmut? Das hat nichts mit Weichheit zu tun, dass ich mich wie eine Marionette rumschubsen lasse und alles mit mir machen lasse. Es hat was mit Freundlichkeit zu tun, mit Güte, aber auch mit Kraft, dass ich Mut darin zeige, aber eben nicht mich mit Ellbogen durchboxe, sondern dass ich ja wirklich freundlich bin, dass ich gütig bin. Und wir lassen uns nicht beeinflussen von solchen Ellbogenschubsern, die sich durchringen. Wir lassen uns nicht beeinflussen von bösen Attacken von anderen Menschen, sondern wir sind aufgefordert, weise zu wandeln. Wir sind aufgefordert, einen guten Wandel an den Tag zu legen und das in Sanftmut zu leben. Weisheit hat also viel mit Praxis zu tun. Ich sage das noch einmal, Weisheit ist die von Gott geschenkte Fähigkeit, sich im Leben mit seinen Schwierigkeiten und Aufgaben auszukennen und in jeder Lage das Gute, das Gottgewollte zu tun. Also das vorhandene Wissen auf die Lebensumstände anwenden. Und die Quelle der wahren Weisheit, wir werden später im Jakobus noch dazu kommen, darüber hat auch der Salomo geschrieben in Sprüche 2, Vers 6, ich lese das vor, denn der Herr ist Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Also Salomo hat das wirklich in 5 Worten zusammengefasst. Die Quelle der Weisheit, denn der Herr ist Weisheit, denn der Herr gibt Weisheit. Gott ist es, der willig gibt. Und ich denke, das kommt uns auch bekannt vor, wenn wir an Jakobus 1, Vers 5 denken. Wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott und er wird allen willig geben. Und ein weiterer Vers, den wir noch gemeinsam aufschlagen können, ist der Kolosser 2, Vers 3, wo wir noch mehr genau sehen, wo die Quelle der wahren Weisheit ist und an wem wir uns zu halten haben. Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam aufschlagen, gemeinsam lesen, weil das ein wichtiger und zentraler Vers da ist. Es geht hier nach Vers 2 um Christus, also das ist Christus, jetzt Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Auch wieder nur ein ganz kurzer Satz, den wir haben. Christus, in dem alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit verborgen sind. Was bedeutet das konkret für uns? Wir hatten im Rahmen des Kolosserbriefes schon darüber nachgedacht und für uns bedeutet das konkret, dass wir aufgefordert sind, Schätze zu heben. Dass wir aufgefordert sind, nach Christus zu streben und nach seinem Wort. Dass wir die Bibel studieren und die Schätze suchen. Dass wir die Schätze ausbuddeln, dass wir die Schätze ausgraben. Dass wir uns damit ermutigen, dass wir uns gegenseitig darüber austauschen. Ich weiß auch nicht immer, wie man das hier vor Ort dann machen kann, sonntags im Nachgespräch. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das doch total einfach. Wenn wir etwas finden, wenn uns etwas wichtig geworden ist, lasst uns das doch einfach mitteilen. Lasst uns das gegenseitig mitteilen. Ob es von hier vorne gemacht wird oder nachher in den Gesprächen, lasst uns das einfach mitteilen. Und wenn du das vielleicht auch schon lange weißt und ich da was Neues entdeckt habe, dann freu dich einfach mit. Und ich möchte mich auch mit freuen, wenn jemand was Neues entdeckt hat, wenn einem was wichtig geworden ist, dass wir uns gegenseitig damit ermutigen können. Mit diesen Schätzen der Weisheit, die wir da aus Gottes Wort entdecken. dass wir die Fragen miteinander diskutieren und dass wir wirklich beginnen, diese Schätze der Weisheit zu heben. Dass wir uns in Gottes Wort reinbegeben und uns gegenseitig ermutigen. Weisheit hat immer etwas mit Praxis zu tun. Jemand, der weise ist, ist jemand, der die göttlichen Zusammenhänge und Pläne durchschaut und daraufhin sein Leben aufbaut. Immer wieder die Praxis. Und wie wichtig die Bibel ist, das hat auch Martin Luther erkannt, von dem ich ein Zitat rausgesucht habe, der genau das beschreibt, wie wichtig Gottes Wort ist und was sie mit dieser Weisheit zu tun hat. Martin Luther schreibt oder hat gesagt, Gottes Weisheit ist nirgends zu finden, außer in seinem Wort. Wer das lieb hat, behält und immer da damit umgeht, der ist nicht allein ein erleuchteter, von Gott bewährter Doktor über alle Weltweisheiten und Gelehrten, sondern auch ein Richter über alle Weisheit und Lehre über Teufel und Menschen. Wer umgekehrt Gottes Wort nicht mit Ernst treibet, sondern Menschenlehre und Weisheit folget, sein Leben danach richtet und regiert, der ist und bleibet sein Leben lang ein ungelehriger Schüler in der Schrift. Und wenn er gleich viel davon redet und dichtet und sich deshalb dünken lässt, er sei ein Meister derselben, so versteht er doch nichts davon, giert einher, ersoffen in seinen fleischlichen Gedanken, es verführet und verführet andere. Er schreibt immer ziemlich hart und direkt, finde ich, was ganz gut ist. Und er sagt, wie wichtig Gottes Wort dabei ist, wie wichtig die Schrift ist, um Weisheit zu bekommen. Wir erlangen Weisheit von Gott, der willig gibt, vor allem durch sein kostbares Wort. Wie wichtig die Praxis ist, haben wir eigentlich schon im Vers 1 gesehen, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter, in Kapitel 1, Entschuldigung. Und wie wichtig es ist, wenn wir etwas wissen, dass wir das in die Praxis umsetzen, haben wir da schon, denke ich, genug gelernt. Aber ich weiß, dass es nie schadet, immer wieder neu zu lernen. Wir sind täglich damit konfrontiert, dass wir Entscheidungen treffen müssen, dass wir planen müssen, dass wir was organisieren müssen, dass wir Dinge durchführen müssen. Wichtig ist, dass wir das mit Weisheit, weise, dass wir das weise tun. Dass wir die Weisheit aus Gottes Wort erlangen, dass wir Weisheit von Gott bekommen und dass wir wirklich das, was wir begriffen haben, in unserem Leben umsetzen. Dass sich das nach außen zeigt, in unserem guten Wandel, und dass wir das sanftmütig in allen Bereichen unseres Lebens tun können. Und so schreibt Jakobus dann weiter, dass unser Herz auch mit ganz anderen Dingen erfüllt sein kann. In den Versen 14 bis 16 schreibt er, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und das ist der zweite Punkt, unweise sein, vermeide den falschen Lebenswandel. Ja, also statt des guten Lebenswandels, statt des Lebenswandels in Sanftmut, die ja übrigens auch eine Frucht des Geistes ist, geht es hier nun um bittere Eifersucht und um Eigennutz in unserem Herzen. Die Eifersucht oder der Eifer, ich denke, wir kennen die Zeloten, die Eiferer, wie man sie nannte, die gegen die römische Besatzungsmacht kämpften. Und hier geht es um Eifer, um Eifersucht im sehr negativen Sinne, bittere Eifersucht. Sie sind verbittert aufgrund einer Begegnung mit einem Familienmitglied, mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen. Man ist innerlich aufgewühlt, man tut Dinge, die nicht gut sind, man sündigt. Eigennützig dreht man sich nur um sich, man fängt Streit an, man eifert und legt eine harte Herzenshaltung an den Tag. Man macht den anderen nieder. All diese Dinge, die spielen hier rein. Und das ist, so sagt Jakobus, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Der Eigennutz, dass ich um jeden Preis etwas erreichen möchte, auch wenn ich, wie man dazu sagt, über Leichen gehe. Dass ich etwas erreiche und sogar dabei über Leichen gehe. Und das ist gewiss kein weises Handeln. Das ist unweise, das ist falscher Lebenswandel. Und darüber schreibt Jakobus eben, rühmet euch nicht gegen die Wahrheit, lügt nicht gegen die Wahrheit. Ja, wenn wir so eifersüchtig und eigennützig handeln, dann ist da keine Sanftmut mehr. Da ist nur noch Neid und Streit. Dann handle ich nur noch egoistisch. Und genau da brauchen wir uns, ja dürfen wir uns nicht der Wahrheit rühmen. Wir verdrehen damit quasi ja die Wahrheit. Wahrheit ist, dass Jesus Wahrheit ist. Jesus, der uns rausgerufen hat aus diesen Dingen. Jesus, der uns rausgerufen hat und uns hineingestellt hat in eine Beziehung mit dem Vater, in der das nicht mehr sein muss. Aber wenn unser Leben nicht das widerspiegelt, dann verdrehen wir damit die Wahrheit. Und darüber sagt Jakobus eindeutig, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Das ist nicht die Weisheit, die von Gott kommt, wenn wir so handeln. Eifersucht, Neid, Eigennutz, Streit, das ist kein weises Handeln. Das kommt nicht von Gott. Die Weisheit, die da gelebt wird, ist nicht korrekt. Sie ist unweise. Und Jakobus beschreibt sie dann in drei Charakterisierungen. Sie ist irdisch, sie ist sinnlich und sie ist teuflisch. Und das sind schon drei harte Kriterien, die Jakobus hier an die Weisheit, die nicht von oben ist, anlegt. Irdisch, immer eigentlich im Gegensatz dazu zu Gott, also göttlich. Das, was auf die Erde beschränkt ist, ist irdisch. Das, was nicht von Gott ist, das, was letzten Endes nach Menschenweise ist. Menschliche Weisheit und nicht göttliche Weisheit. Paulus kritisiert das auch scharf an anderer Stelle in 1. Korinther 3, Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich, wo Eifersucht und Streit unter euch ist. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? 1. Korinther 3, Vers 3. Genau da schreibt er das. Nach Menschenweise, fleischlich. Und das ist das Erste, irdisch. Das Zweite ist sinnlich. Die Art von Weisheit ist sinnlich, das heißt dem Denken und dem Fühlen entsprechend. Aus dem Inneren, aus der inneren verdorbenen Seele des Menschen heraus, die ja fleischlich ist. Die Weisheit, die hier gemeint ist, mit sinnlich beschrieben, ist ungeistlich. Sie ist fleischlich, sie ist dem entgegen, was der Geist Gottes sagt. Und das alles mündet dann eigentlich in dem Dritten, in dieser negativen Krönung, so habe ich es genannt, sie ist teuflisch. Was nicht einfach nur schlecht, böse, bestialisch bedeutet, sondern wirklich ihren Ursprung im Teufel hat. In dem Bösen schlechthin. Wir kennen dieses Wort Diabolus, was dann auch bedeutet Durcheinanderwerfer, Verwirrer, Faktenverdreher. Und diese Weisheit, die hier gemeint ist, die nicht von oben ist, ist eben völlig verdreht, völlig verzerrt gegenüber der Weisheit, die von oben ist. Das ist das völlige Gegenteil. Und wenn wir diese Weisheit haben, also die menschliche Weisheit, die teuflisch, sinnlich und irdisch ist, und sie anwenden, dann kann dabei nichts Gutes herauskommen. Ja, das finden wir jetzt hier eindeutig. Wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Zerrüttung. Da ist wirklich Unordnung, Unruhe, Chaos in unserem Leben. Der Egoismus verbreitet sich. Es entsteht ein Verfall, es entsteht ein Niedergang. Und das Schlimmste dabei ist, dass genau das ja der Teufel erreichen möchte. Er möchte zerstören, er möchte kaputt machen. Er freut sich darüber, wenn wir nach dieser Menschenweise leben. Wenn wir diese Weisheit auf unser Leben anwenden, darüber freut er sich. Dass es kaputt geht, dass schlechte Taten entstehen, dass böse Dinge entstehen, wie Jakobus hier weiterschreibt. Neid und Streit verursachen schlechte Taten, böse Dinge. Und Gott möchte das niemals. Er möchte, dass wir seine Weisheit auf unser Leben anwenden. Also in Vers 13 von der richtigen Weisheit und dem guten Lebenswandel, dem Werken in der Sanftmut gesprochen wird, so ist hier in Vers 16 von der falschen Weisheit, von Zerstörung, von Chaos, von bösen Dingen die Rede. Und wir müssen uns fragen, welcher Weisheit laufen wir eher hinterher? Worauf stützen wir uns eigentlich? handeln wir wirklich nach Kolosser 2, Vers 3 und suchen die Schätze aus der Heiligen Schrift, von Gottes Wort, von Gott selbst? Oder stützen wir uns auf alle möglichen Dinge, die die Welt uns weise machen möchte? Es gab ja viele Philosophen, die wahrscheinlich viele gute Dinge gesagt haben, aber ist das wirklich die Weisheit, die unser Leben prägen soll? Sehen die Menschen in unserem Leben, dass wir die Weisheit von Gott leben, dass wir sie in die Praxis umsetzen? Zeigt das unser Lebenswandel? Ein unweiser Lebenswandel, so beschreibt Jakobus, der ist teuflisch. Und dahingegen gibt es einen weisen Lebenswandel, der von oben ist, der von Gott ist. Und mit dem wollen wir uns in den letzten beiden Versen noch beschäftigen, in Jakobus 3, Verse 17 und 18. Und das ist hier so der krönende Abschluss, wo Jakobus wirklich etwas Tolles aufzählt. Vers 17, die Weisheit von oben, also die, die von Gott ist, aber ist erstens rein, sodann friedvoll, sie ist milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Wir werden gleich zu den einzelnen Beschreibungen kommen und wo Jakobus gerade drei Adjektive genannt hat, wie die Menschenweise ist, wie die Weisheit ist, die nicht von Gott ist, so hat er hier 8 Beschreibungen, um die Weisheit von oben zu beschreiben. Und dieses von oben, das ist hier wirklich charakteristisch, das ist entscheidend hier. Ich erinnere gerne an Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von woher? Es kommt von oben. Von Gott. Vom Vater der Lichter, schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 17. Und somit sind wir jetzt beim dritten Punkt angelangt, weise sein, strebe nach der Weisheit von Gott. Die Weisheit von oben, von Gott, ist ein vollkommenes Geschenk, eine gute Gabe. Und Jakobus scheint mit diesen Beschreibungen darüber fast gar nicht aufhören zu wollen. Also er hat hier 8 Beschreibungen, und er reiht einfach eins ans andere dran, wie die Weisheit von oben ist. Und gerade war er ein direkter Ermahner und jetzt ist er ein wundervoller Ermutiger, der uns wirklich zeigt, hey, die Weisheit von oben, die ist gut. Und ich habe gelesen, dass jemand gesagt hat, was bei Paulus das hohe Lied der Liebe ist, in 1. Korinther 13, ist hier bei Jakobus das hohe Lied der Weisheit. Ich denke schon, dass es ein zentraler Vers ist über die Weisheit von Gott, die hier beschrieben wird. Und wir wollen uns anschauen, wie sie hier beschrieben wird. Ja, Jakobus beschreibt sie zunächst als rein. Die Weisheit von Gott ist völlig rein. Sie ist ohne Fehler, sie ist ohne Makel, ohne einen Gedanken an Sünde. Sie bringt Reinheit hervor. Ein weiser Lebenswandel ist ein reiner Lebenswandel. Sehe ich einen reinen Weg, einen guten Weg, dann lebe ich weise, indem ich ihn gehe. Haben wir die Weisheit von Gott und zeigen das in unserem Leben, drückt sich in unserem Leben Reinheit aus, dann leben wir wirklich weise. Friedvoll ist das Nächste. Die Weisheit von Gott ist friedvoll. Sie hat friedvolle Absichten, friedvolle Auswüchse. Ein weises Leben ist ein friedliches Leben. Zeigt sich unserem Leben, dass wir voller Frieden sind. Treffen wir Entscheidungen, die friedevoll sind, dann leben wir weise. Die Weisheit, die von oben ist, ist als Nächstes milde. Sie ist gütig, sie ist freundlich, sie hat gute Absichten. Ein guter Lebenswandel. Die Weisheit von Gott drückt sich dadurch aus, dass ich freundlich bin, dass ich milde bin, dass ich gütig bin. Dann lebe ich weise. Die Weisheit von Gott ist folgsam. Ich kann auch sagen, sie lässt sich etwas sagen. Sie nimmt gute Ratschläge an. Sie ist keine blinde, einfach wild nach vorne gelebte, starkköpfige Weisheit, die nach vorne drischt, sondern sie lässt sich etwas sagen. Sie nimmt guten Rat an. habe ich die Weisheit von Gott und bin auch willig, guten Rat anzunehmen, dann lebe ich weise. Die Weisheit von Gott ist voller Barmherzigkeit. Sie ist voller Liebe zu meinem Nächsten. Sie spiegelt sich im barmherzigen Tun wider. Wenn wir unseren Nächsten lieben, leben wir ein weises Leben. Die Weisheit von oben ist voller Früchte. Sie ist voll des guten Lebenswandels. Wir hatten das ja schon in Vers 13 uns angeschaut. Sie bringt Gutes hervor, gute Früchte. Das völlige Gegenteil zu dieser anderen Weisheit, die böse Dinge hervorbringt. Haben wir die Weisheit von Gott und zeigt sich in unserem Leben gute Frucht, dann leben wir weise. Die Weisheit von Gott ist unparteiisch. Sie geht nicht mit Vorurteilen an die Sache ran. Sie sieht die Menschen mit Gottes Augen. Mit Gottes Weisheit gibt es kein Schubladendenken. Haben wir die Weisheit von Gott und gehen unparteiisch in unserem Leben ans Werk, dann leben wir weise. Und als letztes beschreibt Jakobus die Weisheit von oben als ungeheuchelt. Sie ist vollkommen echt, sie ist vollkommen wahr. Haben wir die Weisheit, leben wir die Weisheit echt, dann leben wir weise. Und wenn Jakobus das beschreibt, dann wünscht er sich diese Weisheit mit Sicherheit. Ich wünsche mir diese Weisheit auch. Und das Tollste dabei ist, dass Gott uns damit nicht alleine lässt, dass er uns sagt, wie diese Weisheit ist, sondern dass er uns, wie gerade schon erwähnt, das Angebot macht, dass jeder, der die Weisheit von oben haben möchte, dass wir darum beten können. Und er wird sie willig geben. Und ich denke, das sollte zu unserem täglichen Gebet werden. Dass wir um Weisheit von Gott bitten, dass wir um Weisheit von oben bitten. Dass wir unser Leben meistern können in Reinheit, friedevoll, mit Freundlichkeit, Güte, folgsam, barmherzig, mit guten Früchten, unparteiisch, ungeheuchelt. In allen Situationen, zu jeder Zeit. Und das ist wirklich eine ermutigende Sache, die Jakobus hier schreibt, dass er uns das offenbart, wie diese Weisheit ist, aber dass er uns auch vorher schon offenbart hat, wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der allen willig gibt. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und so schließt Jakobus hier diesen kleinen Abschnitt mit dem 18. Vers. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Mir erst gefragt, irgendwie hört sich das so völlig aus dem Zusammenhang gerissen an. Und ich habe aber zwei Gründe gefunden, warum ich denke, dass es hier einfach wunderbar an dieser Stelle hinpasst. Zunächst ist es der zusammenfassende Abschluss mit dem Herausheben der Gerechtigkeit und es bildet auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema, was wir dann in Kapitel 4 haben werden. Also zu diesem Abschluss und zur Erklärung der Frucht der Gerechtigkeit. Also manche Ausleger sagen sogar hier, dass das ein Kommentar ist über Matthäus 5, Vers 9, wo Jesus sagt, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was Jakobus das hier kommentiert haben soll. Aber wer sind denn nun die Friedensstifter? Wer sind die, die die Frucht der Gerechtigkeit gesät bekommen? Wer ist das? Und da können wir zwei Stellen einfach nochmal aufschlagen, wo auch im Neuen Testament diese Frucht der Gerechtigkeit erwähnt wird. Und wir werden zwei Dinge erkennen. Zunächst Philipper 1, Vers 11. Lass uns das gemeinsam noch lesen. Wo diese Frucht der Gerechtigkeit erwähnt wird. Philipper 1, Vers 11. Das ist ein Gebet des Paulus, wo er abschließt und darum bittet, dass die Christen erfüllt sind mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Die Frucht der Gerechtigkeit ist eine Frucht, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Ja, sie wird gewirkt. Und das zweite ist, damit Gott verherrlicht wird. Das können wir uns merken, wenn wir jetzt Hebräer 12, Vers 11 aufschlagen, wo dieser Ausdruck nochmal vorkommt. Hebräer 12, Vers 11. Da schreibt der Schreiber, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Vielleicht ein bisschen schwierig. Hier geht es um Züchtigung in diesem Abschnitt. Hier geht es darum, dass Gott Prüfungen ja, zulässt. Und wir können auch hier festhalten, Christen, die durch die Züchtigung gehen, die durch sie geübt sind, die erlangen die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also beide Male geht es um etwas, das die Christen erlangen, das sie bekommen, das in ihnen gewirkt wird. Und das passiert in dem Raum, so sagt Jakobus, wo Frieden gelebt wird, wo Friede ist. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät. Ich habe das versucht, mal zusammenzufassen. Diese Verse, die ich jetzt vorgelesen habe mit dem Matthäus-Vers. Also wenn wir Friedensstifter sind, das heißt auch Frieden mit Gott haben, dann sind wir gerecht gesprochene Kinder Gottes. Und in diesem Leben als Kind Gottes wird in einem Rahmen, wo wir friedevoll leben, die Frucht der Gerechtigkeit gesät. Dort wird sie gewirkt. Die Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus gewirkt wird, schlicht und einfach die guten Werke, die in unserem Leben zum Vorschein kommen. Die Frucht, die in unserem Leben, in unserem gerechten Leben resultiert, die in unserem Leben an den Tag gelegt wird. Sie wird dort gesät und sie wächst. Es ist eine Frucht, die Gott will. Und da können wir, wenn wir gerade Philipper 1 gelesen haben, zum Beispiel nicht sagen, ja, Jesus, der wirkt doch diese Frucht. Jesus ist doch verantwortlich dafür, dass das in mir wächst, dass da was passiert in mir. Ja, das stimmt. Aber das Wichtige ist, dass Jesus bzw. der Heilige Geist ständig in uns wirkt und dass er da ständig in uns wirken möchte. Und die Frage ist, wirken wir dagegen, indem wir mit dem Unkrautbekämpfungsmittel Sünde ankommen? Indem wir in unserem Egoismus ankommen und das vielleicht gar nicht wollen? Indem wir unweise leben, indem wir das eigentlich blockieren, was der Geist, was Jesus in uns wirken möchte. Und deswegen kann man nicht einfach die Schuld auf Jesus schieben, ja irgendwie klappt das nicht, muss Jesus schuld sein, nein. Sondern wir müssen uns immer fragen, wie ist das? Wie ist das in meinem Leben? Kämpfe ich dagegen an? Oder lasse ich das mit mir geschehen, dass das in mir geschieht, dass Jesus wirklich wirken kann, dass Jesus diese Frucht der Gerechtigkeit in mir herausstrahlt, dass er sie wachsen lässt. Und er ist bereit dazu, zu jeder Zeit. Und dann im folgenden Kapitel, im vierten Kapitel im Jakobus, geht es dann weiter über diese Fragen des Unfriedens, des Streites, der Feindschaft, wo wir heute schon ein bisschen das angerissen haben im Mittelteil. So wird es darum weitergehen und es ist dann die Überleitung jetzt. Die Weisheit, die von oben kommt, damit haben wir aufgehört. Und jetzt geht es weiter mit ja, den negativen Sachen und mit einigen Fragestellungen dazu. Und diese Sachen von heute, die drei Punkte, möchte ich gerne noch kurz zusammenfassen, bevor ich abschließe. Der erste Punkt, weise sein. Lebe den guten Wandel. Wichtig ist, dass wir die Weisheit nach außen zeigen, dass wir unser Leben wirklich weise leben, dass wir einen guten Wandel sanftmütig an den Tag legen, dass wir den falschen Lebenswandel vermeiden, das ist der zweite Punkt. Vermeide den falschen Lebenswandel. Ein unweiser Lebenswandel, der nicht von oben ist, der nicht von Gott ist, ist charakterisiert als sinnlich, als teuflisch und als irdisch. Und das hat negative Konsequenzen. Da ist Streit, da ist Neid, Eifersucht, böse Dinge. Das sollten wir vermeiden. Das dritte ist, weise sein, strebe nach der Weisheit von Gott. Lebe rein, friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Möge Gott uns Weisheit schenken, die Fähigkeit, in unserem Leben Schwierigkeiten und Aufgaben zu erkennen und in jeder Lage das Richtige zu tun, das Gottgewollte zu tun. Die Weisheit von oben ist erstens rein, sodann friedevoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Und das hat auch der Priester Clemens Maria Hofbauer wunderbar erkannt und gelebt. Er hatte Weisheit und handelte so, was man an einem Abend in seinem Leben besonders sehen konnte. Dieser Priester, der ist für arme Menschen, ist herumgegangen mit einem Hut und hat Geld gesammelt für Notleidende. Und eines Abends war er dann in einem Restaurant, ging mit seinem Hut rum und fragte die Menschen um Geld. Und manche Menschen gaben was, manche mehr, manche weniger. Und dann kam er zu einem sehr großen und stämmigen Mann, der alles hasste, was irgendwie nur mit Kirche zu tun hatte. Und dieser Clemens Maria Hofbauer kam zu ihm und dieser Mann, der sprang auf und sagte: Was bettelst du mich um Geld an? Du kriegst nichts von mir. Und in diesem Moment spuckte dieser große Mann diesem Priester ins Gesicht. Und er zog in aller Ruhe ein Taschentuch heraus, wischte sich das ab, wandte sich ganz freundlich und sanftmütig noch einmal an diesen großen, stämmigen Herrn. Er hielt ihm erneut den Hut hin und sagte: Das, was Sie mir gerade gegeben haben, das war für mich. Nun geben Sie noch etwas für die Armen. Und dieser Mann, der, so sagt man, war so beeindruckt von dieser Reaktion, von diesem weisen Lebenswandel dieses Priesters, dass er den Großteil, ja, seine ganze Geldbörse, also den Inhalt seiner Geldbörse in den Hut gelegt hat. Das ist beeindruckend. Das ist weiser Lebenswandel. Die Weisheit von oben ist rein, friedevoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Amen. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit und möchte dich einfach bitten, dass du uns wirklich die Weisheit gibst, dass wir in unserem Leben erkennen können, was du möchtest und dass wir das wirklich umsetzen, dass wir unser Leben voll auf dich ausrichten, dass wir die Schätze aus deinem Wort wirklich heben und wirklich ein Leben danach ausrichten, wo wir wirklich einen guten Lebenswandel an den Tag legen, wo wir in Sanftmut leben und wo wir wirklich in unserem Leben dich widerspiegeln, dass wir dir nicht im Wege stehen, sondern dass du in uns wirken kannst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass speziell für die kommende Woche und für unser weiteres Leben, Herr, dass du uns wirklich damit immer neu ermutigst, dass du uns daran erinnerst und dass du uns ausrüstest. Du hast versprochen, dass du uns willig geben möchtest, wenn wir dich darum bitten. Und so bitten wir dich wirklich um Weisheit für unser aller Leben, Herr. Amen.